ISMS Explain. Informationssicherheit einfach erklärt.
Hallo und herzlich willkommen bei ISMS Explain. Informationssicherheit einfach erklärt. Heute sitze ich hier mit meinem Kollegen Tobias. Moin Tobias.
Hallo.
Und wir wollen über einen Sicherheitsvorfall sprechen, der sich im August, September letzten Jahres ereignet hat. Und zwar bei Jaguar Land Rover. Dazu haben wir einen kleinen Disclaimer in dem Podcast. Es gibt keine offizielle Stellungnahme von Jaguar Land Rover zu diesem Sicherheitsvorfall. Es gab halt sehr viel Berichterstattung innerhalb von der Security Community in verschiedenen Foren und sowas. Das haben wir so ein bisschen aufgearbeitet und geben das hier heute wieder, dass eben nicht offiziell von Jaguar Land Rover berichtet wurde. Muss man mit den Informationen sicherlich ein bisschen vorsichtig sein. Wir wollen hier auch keine Fake News verbreiten oder sowas. Aber mindestens mal hätte es so stattfinden können. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es so war. Aber wie gesagt, unsere Quelle sind Foren aus der Security Community. Tobias, was ist denn genau passiert oder was ist mutmaßlich passiert bei Jaguar Land Rover?
Genau, also was sicher ist und was auch vom Unternehmen bekannt gegeben wurde. Es gab einen Cyberangriff auf den Automobilhersteller Jaguar Land Rover. Das war Ende August letzten Jahres. Daraufhin hat dann Jaguar Land Rover vorsorglich die IT oder die Fertigungsanlagen ihrer Automobilproduktion runtergefahren. Und das passierte dann so im Zeitraum 1. bis 3. September. Und dann bis zum 1. Oktober hat es dann gedauert, bis wieder die ursprüngliche Produktionskapazität aufgenommen werden konnte. Und wir sprechen hier von einem Schaden in diesem Zeitraum von 2,2 Milliarden Euro.
Wow. Das heißt, es ist nicht nur ein Werk runtergefahren worden, sondern alle oder mehrere?
Es gibt drei große Werke dort, die wurden runtergefahren und da wurde dann einfach nichts mehr produziert.
Wahnsinn.
Genau. Und bei 1000 Autos in diesen drei Werken pro Tag kann man sich ausrechnen, was so ein Monat Stillstand, wie viel da an Autos nicht mehr produziert wird. Das ist schon immens.
Wahnsinn. Okay. Und wie sind die reingekommen in das System? Also was war das Einfallstor?
Das Einfallstor, wie wir auch schon am Anfang gesagt haben, als Disclaimer, das beruht natürlich auf, Aussagen von gewissen SAP-Security-Spezialisten in der Security-Community, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass die über eine SAP-Schwachstelle reingekommen sind. Das heißt, es gab im April von 2025 gab es eine Sicherheitsschwachstelle im SAP-Bereich, die hat auch ziemlich viel Furore gesorgt, weil es eine der wenigen Schwachstellen ist, wo man nicht mit Authentifizierung von außen auf ein SAP-System oder ein SAP-System infiltrieren kann. Man muss genauer sagen, nicht das SAP-System selber wird kompromittiert, sondern die Maschine, der Host, auf dem das SAP-System installiert ist. Aber das Ganze passiert durch eine Komponente des SAP-Systems. Und sehr wahrscheinlich wurde diese Schwachstelle ausgenutzt. Die ist auch maximal bewertet worden mit 9,8 von 10. Okay. In der Schwachstellenbewertung. Es gibt so einen internationalen Score und da ist 10 das höchste und 0 das niedrigste. Und sehr wahrscheinlich wurde da das System, war das auf einem Patch stand, die diese Schwachstelle das noch zugelassen hat.
Wow. Weiß man, was dann weiter passiert ist? Also was haben die gemacht in dem SAP-System?
Genau, die hatten dann einen ESL-Zugang zu dem System und dann kommt so eine typische Abfolge von Angreiferaktionen, die immer passieren. Das ist zum Beispiel, dass man sich dann erstmal auf der Maschine selber umschaut, was habe ich da für technische Begebenheiten, kann ich mich irgendwie einnisten, dass ich später auch nochmal mich wieder verbinden kann damit, dann natürlich ins weitere Netzwerk, was kann ich von dieser Maschine aus noch alles erreichen, kann ich andere Systeme kompromittieren, oder kann ich auch selber wenn ich jetzt zum Beispiel User 1 dort angemeldet bin, kann ich mich zum Admin hoch eskalieren und dann volle Benutzerrechte haben. Und technisch ist, das ist so der technische Weg und man möchte natürlich, was ideal ist dann für so einen Angreifer, wenn er dann Systeme hat, die er dann entweder komplett verschlüsseln kann, wo sensible Daten drauf liegen, die er abziehen kann. Oder wenn er es einfach schafft, von System zu System, von Netzwerk zu Netzwerk zu springen und sich da auszubreiten. Und das ist dann so ein typisches Vorgehen, was so ein Angreifer macht.
Wissen wir denn so ein bisschen präziser, was die getan haben? Also haben die verschlüsselt oder?
Es gibt zwei, die haben teilweise auch verschlüsselt. Es ist mehr im Umlauf, dass die Daten geklaut haben. Man muss dazu auch sagen, Im Frühjahr 2025 gab es schon mal einen Breach bei Jaguar Land Rover. Da hat eine andere Hackergruppe, hat über gestohlene Jira-Zugangsdaten, hat auch schon mal Daten geklaut. Mhm. Und das war jetzt das Ziel von der Hackergruppe jetzt. Das waren die Scattered Lapsus Hunters. Das ist so eine global vereinigte Hackergruppe aus mehreren und die haben auch wieder angefangen, Daten zu klauen. Ob Systeme auch verschlüsselt wurden, das ist nicht ganz offiziell bekannt gegeben von Jaguar Land Rover, aber die haben vorsorglich dann erstmal alles runtergefahren, weil sie nicht genau identifizieren konnten, wo die Angreifer sind, beziehungsweise wie weit konnten die sich ausbreiten.
Ist es üblich, dass nachher nicht bekannt gegeben wird, was genau gemacht wurde oder bei das anderen Vorfällen?
Das kommt ganz auf das Unternehmen drauf an, oder auf die Security Mentalität des Unternehmens. Also es gibt Unternehmen, die handhaben das ja vorbildlich. Und vorbildlich heißt, die geben eine offizielle Stellungnahme ab, sagen, was der Grund war, was das für Auswirkungen hatte und geben auch vielleicht aktuelle Berichte zur allen Schritten, die danach passieren. Das heißt, zur Wiederaufnahme der Systeme, die forensische Untersuchung, wo was passiert ist und vielleicht auch, welche Maßnahmen in Zukunft getroffen werden, um sowas zu verhindern. So, das ist so das Idealbild. Jaguar Land Rover hat sich leider bis jetzt entschieden, eine Stellungnahme rauszugeben, direkt im Ende oder Mitte September, wo einfach nur drin steht, wir wurden angegriffen. Mhm. Wir bemühen uns, alles wieder aufzubauen und wir bedanken alle für ihr Vertrauen. Ja, mehr nicht. Und das kann man natürlich jetzt, ja, als Teil der Security Community finde sowas immer ein bisschen schade, weil so ein Unternehmen, dem ich natürlich auf Geld und Vertrauen schenke, das ist einiges für die Absicherung der Systeme tut, wenn die dann mich da so im Dunkeln lassen und ja, nicht viel Informationen preisgeben.
Ja, klar. Man muss sich halt überlegen, durch die Informationen, die man da freigibt, gibt man da vielleicht noch andere Lücken preis oder so. Vielleicht haben sie ja ihren Grund.
Ja.
Dass oder sie nichts gesagt haben.
Wie ist allgemein die das Sicherheitslevel von diesem Unternehmen? Vielleicht gibt es einen Alternativanbieter. Gut, im Falle von Autos ist das jetzt ein speziellerer Fall, aber wenn ich irgendeine Software nutze oder sowas, dann kann ich mir vielleicht überlegen, okay, habe ich eine Alternativsoftware, auf die ich vielleicht umstellen kann, weil ich habe das Gefühl, dass die dort nicht so viel Wert auf Sicherheit legen. Könnte man sich jetzt überlegen.
Das ist erstmal eine Vermutung, ja.
Ja.
Okay, wie hätte man es denn verhindern können?
Ja, also ich glaube, das Einfachste oder das, was vorrangig erstmal ins Auge springt, ist natürlich ein System, was anfällig für eine Sicherheitslücke ist, wo es schon einen Patch seit April gibt. Man muss das ja sehen, April wurde ein Patch veröffentlicht von der SAP als sogar außerhalb der normalen Patch-Zyklus-Reihe. Das heißt, jeder erste Dienstag im Monat. Dort werden Patches veröffentlicht. SAP hat für diese wichtige Schwachstelle sogar außerhalb dieses Zyklus fast veröffentlicht. Seit April ist dieser Patch da und August war der Angriff und in diesem Zeitraum ist nichts passiert.
Okay, das ist natürlich blöd.
Ist natürlich Grund Nummer eins, warum wurde dieses System, was dort angegriffen wurde, nicht gepatcht mit dieser wirklich...
Mutmaßlich nicht gepatcht,
muss man natürlich immer dazu sagen.
Vorsichtig sein.
Genau, wir möchten ja auch hier niemanden an den Pranger stellen, sondern einfach mal technisch darstellen, wie das passiert ist. Und ja, warum wurde das mutmaßlich nicht gepatcht, ist die erste Frage. Dass die Lösung dafür ist, irgendwie eine Art von Patch-Management zu haben. Das bedeutet, ich update meine Systeme regelmäßig. Ich update auch alle Systeme regelmäßig und habe dann nicht so eine, ja, wie es oft so heißt, Schatten-IT, die dann noch existiert, die aber nicht im Fokus ist. Und ich kann auch in diesem Patch-Management-Zyklus oder in dieser Regelung auf wichtige Patches, die außerhalb dieses Zyklus reinkommen, auch angemessen schnell reagieren. Mhm. Schritt Nummer eins.
Ja. Also Patchen von SAP-Systemen ist ja bei vielen Unternehmen so ein Thema. Es gibt eine ganze Menge Patches, die rauskommen zu Anwendungsfehlern und solche Sachen. Da kann man natürlich sagen, okay, der Aufwand, sowas zu testen in einer großen Produktionsumgebung, wo dann auch eine Bandfertigung dranhängt oder so, ist natürlich groß. Deswegen kann ich das schon nachvollziehen, dass man die Patches da vielleicht auch mal ein bisschen liegen lässt, weil auch das bei SAP manchmal so ist, dass die Patches vielleicht auch selber wieder gepatcht werden müssen, weil da vielleicht auch nicht ausreichend getestet wurde. Deswegen kann ich das schon verstehen, aber bei Sicherheitspatches gibt es eigentlich...
Ja,
da muss man eigentlich zügig dabei sein, ne, dass man die zeitnah einspielt. Ne?
Vor allem, wenn das eine ist, die sehr hoch bewertet ist, also sehr hohes Risiko. Und das betrifft ein System, was nach außen hin öffentlich im Netz verfügbar ist. Dann hat man zwei Faktoren, die einem wirklich zeigen sollten, okay, jetzt muss ich ran.
Klar, insbesondere auch, wenn das Patch veröffentlicht wird, dann ist ja die Schnittstelle oder die Schwachstelle bekannt.
Genau.
Das heißt, die Leute werden aufmerksam auf diese Schwachstelle.
Richtig.
Deswegen wäre es eigentlich... sträflich, das nicht zügig einzuspielen. Ne?
Genau.
Ja. Was kann man noch machen?
Natürlich, das ist so ein bisschen mein Fable, was ich auch gerne mache für Kunden, ist Pentesting. Das heißt, ich tue so, als wäre ich der Angreifer, vereinbare mit dem Kunden, dass ich ein bestimmtes Netzwerk, ein bestimmtes System teste und gehe dann mit den Methoden des Angreifers vor, um dort so einen Test durchzuführen und versuchen, auf dieses System einzudringen. Und das hätte vielleicht in dem Fall dann, wenn sowas gemacht worden wäre oder auf alle Bereiche oder auf dieses bestimmte Netzwerk mutmaßlich gemacht worden wäre, wäre das dann aufgefallen, dass dort ein Patch fehlt und vielleicht sind noch andere Sicherheitslücken, wären dann gefunden worden. Und das ist so eine, sag ich mal, schönes Verfahren, um sowas zu entdecken, weil ein Angreifer denkt immer noch ein bisschen anders als ein Verteidiger, sag ich mal.
Das heißt, in deinem Werkzeugkoffer für die Pentests von SAP-Systemen ist halt auch das Werkzeug drin, das diese Schwachstelle ausnutzt.
Genau, die richtig.
Letztes Jahr bekannt gemacht wurde.
Ja.
Okay.
Und Pentesten oder auch so Cybersecurity-Angriffe, das ist schon so eine Art Kunst, weil man als Angreifer wirklich verschiedene Indizien miteinander kombiniert und dann auch mal um zwei Ecken rumdenkt, um auf ein System zu gelangen. In dem Fall war es jetzt keine Ecke, sondern relativ geradeaus, weil einfach eine Lücke und da wird dann ein Exploit oder ein schädlicher Code dann ausgeführt und dann hat man die Lücke kompromittiert. Aber große Vorteil ist, dass solche Lücken relativ schnell in so einem Pentest gefunden werden, weil das natürlich auch das erste ist, was so ein Pentester prüft, habe ich einfach ein ungepatchtes System.
Was könnte man noch machen?
Es war ja auch so, dass dann, wenn so ein Angriff passiert, dann sind ja die Angreifer auch auf irgendeinem System idealerweise oder in irgendeinem Netzwerk und dann starten die ja da auch Aktionen. Man muss natürlich dazu sagen, die Angreifer sind nicht doof, die wissen, dass es gewisse Verteidigungsmaßnahmen gibt, das ist ja immer so ein Katz-und-Maus-Spiel. Aber es gibt mittlerweile sehr gute Systeme, die auch für SAP, ungewöhnliche Aktivitäten detektieren und dann auch miteinander kombinieren. Das heißt, wenn sich jemand Freitagabend um 20 Uhr einloggt, dann muss das nicht unbedingt irgendwie seltsam sein. Wenn er aber plötzlich sich einloggt und dann zwei Stunden später anfängt, irgendwelche Tabellen zu kopieren und abzuziehen, dann ist das schon etwas, wo man sagt, das ist eher ungewöhnlich. Und das ist einmal im Bereich Intrusion Detection heißt diese Erkennung, das ist die Threat Detection, das heißt, da werden verschiedene Logs gesammelt und dann miteinander kombiniert. Das ist eine Sache, die man machen kann. Sowas gilt natürlich nicht nur für SAP-Systeme, sondern auch für Netzwerke. Wenn dort Pakete aus unbekannten Quellen, zum Beispiel für so ein Command-and-Control-Netzwerk laufen, sowas kann man erkennen. Oder wenn jetzt plötzlich auf einer SAP-Host-Maschine die PowerShell sehr extensiv genutzt wird, dann sollte man sich auch fragen, warum wird jetzt auf dieser SAP-Maschine plötzlich PowerShell benutzt?
Ja, okay. Also ich beobachte eigentlich Anomalien. Also
genau.
Dinge, die normalerweise nicht passieren, die fallen mir da auf und dann schließe ich halt Rückschlüsse darauf, ob das System gerade kompromittiert wird oder nicht.
Wichtig ist halt, dass solche Anomalieerkennung, Intrusion Detection, also Intrusion Detection heißt ja Eindringerkennung, dass das halt für alle Systeme auch eingestellt und deployed wird. Weil wenn ich jetzt sage, ich mache nur mein eines Netzwerk, alles andere ist mir egal, dann bringt das natürlich wenig.
Okay, gut. Also jetzt haben wir Patch Management war das erste, was gesagt hast. Pentesting können wir machen. Intrusion Detection, gibt's noch was?
Man muss dann natürlich das Ganze noch in so einem etwas größeren Rahmen sehen. Wenn man jetzt sagt, das ist ja, wir haben ja ein Unternehmen und wir haben auch eine Informationssicherheitsmanagement oder eine ISMS-Richtlinie oder sind nach einem Standard zertifiziert, sowas wie ISO 27001, dann gibt's da ja auch unter anderem bestimmte Vorgaben, wie mit solchen Fällen zu verfahren ist. Man muss in dem Fall sagen, da wurde ja vor, Jaguar Land Rover hat nach diesem Angriff die Fertigungsanlagen runtergefahren, das heißt, oder vorsorglich runtergefahren, weil sie auch nicht sagen konnten, wo der Angreifer genau sitzt. Das bedeutet, da wird es auch irgendeine Art von Richtlinie zur Management von solchen Sicherheitsvorfällen gegeben haben. Das ist schon mal gut. Ansonsten das Patch-Management ist ja auch teilweise Teil eines solchen ISMS, dass man da eine Vorgabe, müsste man eventuell nochmal checken, ob das, was auf dem Blatt Papier vom ISMS vorgeschrieben wird, ob das auch in der Praxis so umgesetzt wird.
Gut, also ISMS grundsätzlich ist erstmal nie verkehrt. Unser Podcast heißt ja ISMS Explain.
Genau.
Das ist natürlich auch unser Ziel, den Leuten zu erklären, dass es Sinn macht, sich über Informationssicherheit konzeptionell erstmal Gedanken zu machen. Und dann kommen natürlich solche Themen wie Patch Management, Pentesting oder Intrusion Detection aufs Tablet und werden besprochen. Und das ISMS ist quasi der Rahmen da drum, der dafür sorgt, dass man sich über solche Sachen Gedanken macht. Ne? Hat das Ganze auch irgendwas mit Supply Chain Security zu tun?
Nicht direkt. Dafür muss ich ein bisschen ausholen. Also Supply Chain Security ist ja, dass man über die gesamte Lieferkette Risiken hat und dass auch ein Automobilhersteller wie Jaguar Land Rover hat Zulieferer oder liefert seine Autos an weitere Produktionsstandorte. Das ist ja alles eine Lieferkette und all diese verschiedenen Punkte, die können ja angegriffen, kompromittiert werden und was auch immer. Und das kann sich ja dann auch auf folgende auswirken. Das ist erstmal so Supply Chain Security. Und in dem Fall hat das nicht direkt was damit zu tun, weil da wurde ja wirklich ein SAP-System angegriffen, in diesem Sicherheitsvorfall bei Jaguar Land Rover, was denen schon gehörte. Und dort wurde auch ja auf deren System was gemacht. Das heißt, dieser eine Punkt der Lieferkette wurde angegriffen. Allerdings meinte ich ja vorhin auch schon, dass es im Frühjahr bei La Jaguar Land Rover schon mal einen Sicherheitsvorfall gab, nämlich wo das ist relativ sicher, da wo mit gestohlenen Zugangsdaten für Jira, also im Ticketsystem, eingebrochen wurde und diese Zugangsdaten, die wohl waren mutmaßlich auch von einem ein Mitarbeiter von einem Zulieferer oder einem Unternehmen, was in dieser Lieferkette mit Jaguar Land Rover steht, der hatte halt dieses Jira in irgendeiner Drittsoftware angeboten und dann eingebunden und dann seine Zugangsdaten irgendwo preisgegeben. Und das ist so ein klassisches Beispiel für ja, dass diese Lieferketten-Thematik sehr wichtig ist, dass man auch, wenn man dann Teil dieser Lieferkette ist und irgendjemanden angebunden hat, dass man auch sicherstellt, dass dort ja gewisse Sicherheitsmaßnahmen greifen, sei es beim Logging mit Multifaktor-Authentifizierung oder dieser Benutzer soll nur auf diesen bestimmten Aspekt Zugriff haben und auf sonst nichts.
Mhm. Okay, das heißt, wenn ich irgendwelche Dienstleister in mein Netzwerk lasse, die zum Beispiel mein SAP-System pentesten oder darauf irgendwelche Prozesse einrichten, Programmierung oder sonst irgendwas mache, dann muss ich halt die in mein Sicherheitskonzept irgendwie mit einbeziehen, weil das halt ein potenzielles Einfallstor ist. Ne?
Und genau.
Häufig haben die Unternehmen, die ich als Dienstleister mit reinnehme, Unterauftragnehmer. Das heißt, es ist nicht an der ersten Stufe zu Ende, sondern ich muss halt auch überlegen, wenn die dann vielleicht eine Ressourcenknappheit haben, sich dann noch vielleicht den einen oder anderen Freiberufler dazu holen, dann hat er dann auch am Ende wieder Zugriff auf mein System. Da muss ich mir halt vorher schon genau überlegen, wen lasse ich da rein und vor allen Dingen, wie lasse ich die da rein. Ne? Dürfen die ihre eigenen Laptops benutzen oder kriegen die Laptops von mir, wo ich mir halt sicher bin, dass die entsprechend abgesichert sind?
Genau.
Und wie kommen die auf mein System? Über einen VPN-Tunnel oder
genau.
Sonst irgendwelche Geschichten? Ne?
Ja.
Ja, gut. Also macht Sinn, sich über die gesamte Kette, über die gesamte Lieferkette meine Systemprozesse Gedanken zu machen.
Ja, auf jeden Fall.
Gut. Ja, das war ein ganz netter Einblick. Vielen Dank. Wie gesagt, wir haben am Anfang schon gesagt, das Ganze ist mutmaßlich so passiert, wie du es jetzt beschrieben hast. Wir wissen das nicht mit absoluter Sicherheit, aber definitiv hätte es so gewesen sein können. Das können wir ganz sicher sagen. Okay. Ja. Okay, dann bleibt mir nur, mich für die Folge zu bedanken. Hat Spaß gemacht. War jetzt eine kurze Folge im Vergleich zu unseren sonstigen Zeiten, aber ja, passt ja. Wir freuen uns über Feedback, Wünsche oder was auch immer an podcast@isms-x-plane.de oder unterm YouTube-Video kommentieren oder bei Spotify oder Apple Podcast, wo auch immer ihr das Ganze hier hört, könnt ihr ja gerne einen Kommentar hinterlassen. Wir freuen uns drauf. Okay, vielen Dank. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Abbott. Gemeinsam Freiräume schaffen.